Manchmal fühlt sich der Weg mit Gott rau, unbequem und anstrengend an, so sehr, dass uns der Mut und die Geduld ausgehen. Die Geschichte Israels in der Wüste zeigt eine Gemeinschaft, die an genau diesem Punkt angekommen ist, müde vom Weg, unzufrieden mit Gottes Versorgung und gefangen im eigenen Blick auf sich selbst inmitten von Klage, Versagen und innerem Widerstand. Offenbart Gott jedoch eine erstaunliche Antwort: Er zeigt sein Volk nicht nur ihre wahre Lage, sondern vor allem den Weg in ein neues Leben in Christus, der zugleich ihr Ersatz, ihre Quelle und ihr Ziel ist. Christus als unser stellvertretender Erner-Schlange-Retter. Das Bild der Erner-Schlange in der Wüste legt eine unbequeme Wahrheit frei. Die Kinder Israels wurden von feurigen Schlangen gebissen, und der Biss brachte den Tod in ihre Adern. In Gottes Augen war das nicht nur ein äußerliches Problem, das man verbinden und kühlen könnte, sondern eine Offenbarung dessen, was im Innern längst vorhanden war: Wer von der Schlange gebissen ist, wird serpentisch. Die Sünde ist nicht bloß eine Serie falscher Entscheidungen, sie ist zur Natur geworden, zur Atmosphäre unseres inneren Lebens. Darum richtet Gott nicht nur einzelne Taten, sondern die Sünde im Fleisch. So heißt es in Römer 8:3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott: Er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Die Erner-Schlange hatte die Gestalt der Schlange, aber kein Gift, so wie Christus in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kam, ohne Sünde zu haben. Er nimmt unsere Gestalt an, ohne unsere Verderbnis zu übernehmen, um das Gericht zu tragen, das uns galt. Die bronzene Schlange ist ein Typus Christi, und der Pfahl weist auf das Kreuz hin. In der Typologie steht Bronze bzw. Messing für Gericht. Die bronzene Schlange hatte zwar die Gestalt einer Schlange, besaß jedoch nicht deren giftige Natur. Sie ist ein vollständiges Sinnbild Christi, der in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommt, um an unsere Stelle zu treten. Diese Wahrheit zerschneidet unsere selbstgebauten Bilder. Vor Gott sind wir nicht kultivierte moralische Gentlemen, die bloß ein wenig Hilfe benötigen. Wenn der Biss der Schlange unser Zustand ist, dann brauchen wir nicht Beratung, sondern Rettung, nicht ein Coaching, sondern einen Stellvertreter. In der Wüste stellte Gott keinen medizinischen Kurs bereit, sondern eine Erner-Schlange auf einer Stange. 4. Mose Kapitel 21 Vers 8 berichtet: Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Im Licht des Neuen Testaments hören wir den Nachklang dieser Szene, wenn Christus sagt, dass der Menschensohn erhöht werden muss, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Der Blick des Glaubens ist mehr als ein theoretisches Zustimmen, er ist das Eingeständnis, dass ich selbst unter dem Urteil stehen müsste, und das Vertrauen, dass an dem erhöhten Christus meine Vergangenheit, meine Schuld und meine gefallene Natur gerichtet worden sind. In dieser Perspektive verschiebt sich unser Selbstverständnis tiefgreifend. Wir erkennen, wie weit die Diagnose Gottes geht und wie vollständig seine Gnade ist. Wer auf den erhöhten Christus sieht, steht nicht mehr unter dem drohenden Urteil, sondern bereits im Bereich des ewigen Lebens. Das nimmt die Schwere der Sünde ernst und schenkt zugleich eine Ruhe, die nicht aus Selbstoptimierung kommt, sondern aus einem vollbrachten stellvertretenden Werk. Aus dieser Ruhe erwächst ein neues Selbstbild, nicht beschönigend und nicht verurteilend, sondern gegründet in dem einen, der in unserer Gestalt verurteilt wurde, damit wir in seiner Auferstehung leben. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott: Er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Wenn das Bild der Erner-Schlange unser Innerstes trifft, verliert die Fassade der respektablen Religiosität an Überzeugungskraft. Wer erkennt, dass die Sünde nicht nur etwas ist, das er manchmal tut, sondern ein Gift, das seine Natur durchdrungen hat, hört auf, vor Gott mit Masken zu arbeiten. Zugleich wirkt genau diese Einsicht befreiend: Der Vater sieht uns nicht mehr als solche, die sich mühsam selbst retten müssen, sondern in dem, der an unserer Stelle erhöht wurde. Statt in Selbstanklage oder Selbstüberschätzung gefangen zu bleiben, dürfen wir lernen, uns in Christus zu sehen, als Menschen, über die das Gericht bereits gesprochen wurde, aber nicht mehr auf ihnen selbst, sondern auf ihrem Stellvertreter. Diese Sicht führt nicht in Passivität, sondern in Dankbarkeit und Vertrauen. Das eigene Versagen überrascht nicht mehr, aber es definiert auch nicht mehr. Entscheidend ist der Ort, an den Gott uns gestellt hat. Wer so lernt, auf Christus zu blicken, entdeckt mitten in seiner Schwachheit einen Raum der Sicherheit. Die letzte Entscheidung über unser Leben ist am Kreuz gefallen, und dieses Urteil lautet über uns: in ihm leben. Vom serpentischen Streiten zum Trinken des lebengebenden Geistes. Die Atmosphäre der Wüste liegt offen, wovon ein Herz tatsächlich lebt. Über den Weg Israels heißt es, und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Unscheinbar beginnt es, Müdigkeit, Enttäuschung, das Gefühl, dass der Weg zu rau ist. Doch was innerlich ungestillt bleibt, bricht nach außen als Gift hervor. Gleich im nächsten Vers lesen wir, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Die Menschen, die selbst von Gottes Güte getragen werden, reden plötzlich wie Gegner Gottes, Worte werden zu Bissen, die andere verwunden. Hinter dem Streit steht eine durstige Seele. Wo der innere Durst nicht an der richtigen Quelle gestillt wird, wird das Herz serpentisch, beißend, verletzend, misstrauisch. Gott hatte die Kinder Israels aus Ägypten geführt und in die Wüste gebracht, wo der Weg rau und äußerst beschwerlich war. Die Seele des Volkes wurde wegen des Weges ungeduldig. In ihrer Ungeduld sprachen sie gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt weder Brot noch Wasser, und wir ekeln uns vor diesem nichtigen Brot. Im Neuen Testament wird dieses Wüstenbild unerwartet mit einer Einladung verbunden. Christus erinnert an die Erhöhung der Schlange in der Wüste, und wenig später ruft er: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes fügt hinzu, dass er dies von dem Geist sagte, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Derselbe Christus, der als unser Stellvertreter erhöht wurde, ist als lebengebender Geist die Quelle einer fortwährenden inneren Versorgung. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 fasst es schlicht: Der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Die Frage ist daher nicht nur, ob wir einmal an Christus geglaubt haben, sondern woraus wir heute leben. Wer innerlich aus alter Kränkung, ungestilltem Ehrgeiz oder unterschwelligem Misstrauen schöpft, erlebt früher oder später das Gift der alten Natur, Härte, Rechthaberei, inneren Streit. Wer aber den Geist Christi trinkt, oft unspektakulär, mitten im Alltag, im stillen Aufblick zu ihm, erfährt, dass eine andere Reaktion möglich ist. Nicht weil er sich zusammenreißt, sondern weil ein anderes Leben in ihm wirksam wird. Es ist derselbe Herr, der unsere Schuld als Erneschlange getragen hat, der nun als leiser, aber mächtiger Strom des Lebens in uns wohnt. In dieser Spannung leben wir täglich, zwischen der Möglichkeit, schlangenhaft zu reagieren, und der Gabe, aus dem Geist zu schöpfen. Wo das Leben Christi den Ton angibt, wird aus der Wüste kein Paradies, aber der Weg wird von innen her verwandelt, und mit ihm auch unsere Beziehungen. An dieser Stelle tritt das Evangelium in unsere praktische Erfahrung hinein. Wir entdecken in unseren Reaktionen oft mehr Wüste als Quelle, scharfe Worte, innere Kälte, das Bedürfnis, den eigenen Standpunkt mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Anstatt darüber zu verzweifeln oder es schön zu reden, dürfen wir darin den Hinweis auf unseren Durst erkennen. Der Blick auf den erhöhten Christus als unseren stellvertretenden Retter und der stille, vertrauende Schluck aus dem lebengebenden Geist gehören untrennbar zusammen. Wo wir lernen, unsere inneren Trockenheiten nicht vor ihm zu verstecken, sondern mit ihnen zu ihm zu kommen, gewinnt der Weg durch die Wüste eine andere Farbe. Streit wird nicht von heute auf morgen verschwinden, aber das letzte Wort hat nicht mehr der Biss, sondern das Leben. So wächst mitten in der Rauheit des Weges ein zarter, aber realer Trost, selbst da, wo wir über uns erschrecken, ist der, der uns rettet, zugleich der, der uns von innen her tränkt. Und gerade daraus entsteht eine leise, widerständige Hoffnung: Unsere Geschichte ist nicht festgelegt durch unsere serpentischen Momente, sondern durch den Geist, der aus einer Wüste einen Ort des Lebens machen kann. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Spannung zwischen altem Gift und neuem Leben bleibt, solange wir in dieser Welt unterwegs sind. Doch sie muss nicht zur ständigen Anklage werden. Jedes Aufblitzen von Härte, jedes innere Murren kann, statt uns zu verurteilen, zu einem Rufzeichen werden, hier meldet sich der Durst der Seele. In diesem Licht verlieren unsere inneren Kämpfe ein Stück ihrer düsteren Übermacht. Sie werden zu Gelegenheiten, Christus nicht nur als vergangenen Retter zu kennen, sondern als gegenwärtige Quelle. So verändert sich allmählich auch der Umgang miteinander. Wo Menschen aus dem lebengebenden Geist trinken, wird selbst eine konfliktreiche Situation nicht mehr allein vom Gift der alten Natur bestimmt. Es entsteht Raum für Milde, für langsameres Reden, für die Bereitschaft, den anderen nicht als Gegner, sondern als Mitwanderer in derselben Wüste zu sehen. Darin liegt Trost und Ermutigung, unser Weg muss nicht von unserer alten Reaktionsweise definiert werden. Der lebengebende Geist in uns ist stärker als der Biss der Schlange, und er bricht sich Bahn, leise, aber zuverlässig. Zwischen Wüstenstationen und gutem Land, Gottes positiver Blick auf sein Volk. Die 40-jährige Wüstenreise Israels wirkt im Detail betrachtet wie eine Abfolge von Spannungen, Rückfällen und Neuanfängen. Murren, Unglaube, Auflehnung, das alles durchzieht 4. Mose. Und doch begegnet uns am Ende des Buches eine überraschende Zusammenfassung. In 4. Mose 33 werden die Lagerplätze der Söhne Israel von Ramses bis in die Ebenen Moab sorgfältig aufgelistet. Dies sind die Lagerplätze der Söhne Israel, die aus dem Land Ägypten ausgezogen sind, nach ihren Heeresverbänden geordnet, unter der Hand des Mose und des Aaron. Von Vers zu Vers folgen Ortsnamen, Aufbrüche, Lager. Auffällig ist, was fehlt, kein Wort von den vielen Verlores, kein Hinweis auf die schweren Zusammenbrüche unterwegs. Gott bewahrt eine Liste der Stationen, nicht der Stürze. Gleichzeitig verschweigt dasselbe Buch den Ernst der Sünde nicht. Wir lesen nüchtern, und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesch, und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Kurz darauf wird der Tod Aarons am Berg Hor berichtet, und später erfährt Mose, dass auch er das Land nur sehen, aber nicht betreten wird. Schuld hat Konsequenzen, auch die Größten sind nicht über Gottes Heiligkeit erhaben. Gemäß 4. Mose Kapitel 33 Verse 1 bis 49 gab es insgesamt 42 Lagerplätze, vom Land der Knechtschaft bis zum Land der Ruhe. Der Bericht über diese 42 Lagerplätze erwähnt kein Versagen des Volkes. Hätten wir nur diesen Bericht, könnten wir meinen, die Kinder Israels seien auf ihrer Wanderung durchweg tatkräftig, zuversichtlich und erfolgreich gewesen, von einem Lager zum nächsten gezogen und so ihr Ziel, das Land der Ruhe, erreicht. Das deutet darauf hin, dass Gott sein Volk aus seiner Sicht stets positiv betrachtet. Diese beiden Linien, der ernste Blick auf das Versagen und die positive, zielgerichtete Zusammenfassung, gehören zusammen. Gott verharmlost die Sünde nicht, aber er definiert sein Volk nicht durch sie. Die Liste der 42 Lagerplätze erzählt eine andere Geschichte, vom Auszug aus der Knechtschaft bis an die Grenze des guten Landes. Die vielen Kurven, Unterbrechungen und Wüstenabschnitte stehen in einem größeren Zusammenhang, sie dienen einem Weg, der auf Ruhe und Erfüllung zielt. Im Licht des Neuen Testaments wird diese Perspektive noch weiter, Matthäus 1,17 fasst die Geschichte Israels in 42 Generationen von Abraham bis Christus zusammen. Wie bei den Lagerplätzen steht am Ende nicht ein Idealzustand des Volkes, sondern eine Person, Christus, in dem alle Wege, Brüche und Verheißungen zusammenlaufen. Darum kann der Hebräerbrief sagen, es bleibe eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig und zugleich uns einladen, in dieses Ruhen einzutreten. Was bedeutet das für unser Verstehen von uns selbst und der Gemeinde? Zunächst entlarvt es unseren Hang, uns selbst und die anderen über die Liste der Mängel zu definieren. Wo Gott auf die Stationen sieht, sehen wir oft nur die Stürze. Wo er die Linie seiner Führung erkennt, bleiben wir an einzelnen Episoden hängen. Der Glaube lernt, die eigene Biografie und das Leben der Gemeinde im Licht von Gottes Zielen zu sehen, nicht naiv, aber hoffnungsvoll, nicht blind für das, was schief geht, aber tief überzeugt, dass die letzte Überschrift nicht Versagen, sondern Christus lautet. In dieser Sichtweise liegt eine große Ermutigung, aber auch eine stille Korrektur. Unsere Erinnerung hängt sich gern an verpasste Chancen, zerbrochene Beziehungen, geistliche Dürrezeiten. Manches davon hat Gewicht, manches fordert Umkehr oder Wiedergutmachung. Und doch steht über allem eine andere Zeile in Gottes Buch, eine Wegbeschreibung, die uns nicht bei Kadesh oder Meriba stehen lässt, sondern bis in die Ebenen Moabs begleitet. Wer diesen Blick Gottes auf sein Volk ernst nimmt, darf lernen, sein eigenes Leben nicht beim dunkelsten Abschnitt zu bilanzieren. Die Wüste bleibt Teil der Geschichte, aber sie ist nicht das Ende. Zugleich gewinnt die Gemeinde in dieser Sicht ein anderes Gesicht, sie ist nicht primär die Summe ihrer Schwächen, sondern eine wandernde Gemeinschaft, die Gott unbeirrt auf Christus hinführt. Das schenkt eine Gelassenheit, die weder resigniert noch idealisiert. Sie lebt aus der Zusage, dass Gott treu ist, auch wenn seine Leute es nicht sind, und dass er am Ende nicht unsere Fehler, sondern seinen Sohn als Maßstab nimmt. Darin liegt Trost für müde Herzen, die Liste deiner Stationen ist bei ihm aufgehoben, mit allem, was gelungen, und allem, was zerrissen ist. Und über allem steht seine Zusage, dass er sein Werk vollenden wird, nicht weil wir konstant wären, sondern weil Christus das Ziel und die Erfüllung der ganzen Reise ist. Die Betrachtung der 42 Lagerplätze öffnet eine andere Art, den eigenen Weg zu deuten. Statt die innere Chronik mit roten Markierungen der Fehltritte zu füllen, dürfen wir Vertrauen in Gottes Chronik fassen, in der die Stationen unserer Reise nicht ausgelöscht, aber anders geordnet sind. Diese Sicht schenkt Raum für Dankbarkeit, auch wenn der Weg verschlungen war, und für Hoffnung, selbst wenn noch offene Wüstenstrecken vor uns liegen. Im Blick auf die Gemeinde nimmt sie den Druck, alles müsse jederzeit makellos funktionieren. Sie rechnet damit, dass Gott mit unvollkommenen Menschen eine durch und durch gute Geschichte schreibt. Für den Glaubenden bedeutet das, die Schwere des eigenen Versagens verliert nicht ihre moralische Ernsthaftigkeit, aber sie verliert die letzte Deutungshoheit. Die letzte Stimme über unserem Leben gehört dem, der uns aus Ägypten herausgeführt hat und dessen Ziel mit uns das gute Land ist. In Christus sind wir zugleich noch unterwegs und schon am Ziel angenommen, dieses doppelte Wissen macht nüchtern und mutig zugleich und lässt uns weitergehen, Schritt für Schritt, getragen von einem Gott, der seine Leute positiver sieht, als sie sich selbst je sehen könnten. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesh, und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Diese Einsicht ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns wie die Erneschlange erhöht wurdest und das Gericht getragen hast, das uns gegolten hätte. Du kennst unsere serpentische Natur, unser Murren, unseren Streit und unsere inneren Wüstenwege, und dennoch kommst du zu uns als lebengebender Geist und lädst uns ein, von dir zu trinken. Stärke in uns das einfache, vertrauende Hinblicken auf dein Kreuz und das stille Schöpfen aus der Quelle deines Geistes, damit dein Leben unsere alten Reaktionsmuster überformt. Vater, lehre uns, dein Volk und auch unser eigenes Glaubensleben mit deinen Augen zu sehen, nicht als eine Kette von Niederlagen, sondern als Weg unter deiner Gnade hin zu Christus, unserem guten Land. Fülle uns mit Hoffnung für die Gemeinde und mit innerer Ruhe auf dem Weg, weil wir wissen dürfen, dass wir in Christus das Ziel schon erreicht haben, während wir noch unterwegs sind. Amen.